Also, ich will euch heute ein bisschen was erzählen und es fängt an. Letztes Jahr im Sommer, da war ich auf einem Konzert von so einer richtig guten Rockband und es war spitze und es war gute Musik. Und wenn ich so nach vorne geschaut habe, da standen da die ganzen Fans und die haben gejubelt. Mit ihren T-Shirts von den Bands hier, die haben alles, sie konnten jedes Lied auswendig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie in ihren Zimmern Poster haben von diesen ganzen Stars und so. Und vor allem, dass die, egal zu welchem Konzertort, auf jeden Fall hinfahren würden. Weil es wäre es den Wert, die Zeit wäre den Wert. Also, die investieren da auf jeden Fall sehr viel Zeit rein, diesen Stars ein Fan zu sein. Es gibt auch Christen, die tragen vielleicht so Armbänder wie ich jetzt, oder die christliche T-Shirts, und es ist auch gar nichts Schlimmes dabei. Aber die Frage ist, schmückt man sich mit diesen Dingen, oder steht man wirklich dahinter, was man da so verkörpert? Jesus früher hatte auch viele Fans. Zum Beispiel damals, als er aus diesen paar Fischen und ein paar Broten über 5000 Leute gesättigt hat. Und die Leute, die waren begeistert und die haben dem zugeschaut und zugejubelt wie so einem Star. Aber wollte Jesus Fans haben? Nein, aber was wollte Jesus dann haben? Wir haben uns jetzt in der Wohnwoche, die wir letzte Woche hatten, einfach Gedanken gemacht, was Jesus von uns will. Und wir haben uns mit dem Thema Nachfolge beschäftigt. Und ich will euch erzählen, was Nachfolge ist, was Nachfolge nicht ist und was das für uns persönlich heißt in unserem Leben. Und Jan wird später noch erzählen, was praktische Nachfolge ist. Also, was ist Nachfolge? Viele Menschen sind Fans von Jesus. Sie sind enthusiastische Bewunderer. Ich weiß nicht, sie kleben sich vielleicht einen Autosticker, so einen coolen Fisch, wie jetzt gerade hier, aufs Auto. Sie tragen die Armbänder, aber das reicht nicht aus, um wirklich Jesus nachzufolgen. Jesus ging es nämlich nie um Nachfolger, sondern es ging um rechte Freunde. Aber was unterscheidet ein Nachfolger eigentlich von einem Fan? 1500 Jahre nach Jesu seinem Tod, da gab es auch Fans. Und ein christlicher Schriftsteller, der dort lebte in der Zeit, hieß Thomas von Kempen, vielleicht kennt ihr den, der hat geschrieben, Jesus kennt viele, die das Himmelreich lieben, aber wenige, die ein Kreuz tragen. Er kennt viele, die sich seinen Trost und Beistand wünschen, aber wenige, die sein Leid teilen wollen. Es gibt viele, die seine Wundertaten bewundern, aber nur wenige, die ihm die Demütigung des Kreuzes folgen. Also differenziert hier ganz klar, was Fans sind, dass sie eben nur aus den Vorteilen profitieren irgendwie. Aber wenn es schwierig wird, dann war es das eigentlich. Wie ist es heute, wenn du über dich nachdenkst? Also was empfindest du dabei, wenn du Jesus nachfolgst oder ein Fan davon bist, von ihm? Ich kann mir gut vorstellen, dass du begeistert bist, wenn du mit anderen Christen Zeit verbringst, wenn du Gott lobst und vor allem, wenn du Spaß hast daran und merkst, hey, Gott ist voll da und Gott hilft mir, es mangelt mir nicht an finanziellen Nöten, ich habe genug materiellen Werte und Jesus ist einfach da. Aber was ist, wenn es dir gerade nicht gut geht? Wenn du Streit hast in Beziehungen, wenn du Ängste hast, wenn du finanziell knapp dran bist, bist du dann immer noch so begeistert? Stehst du dann immer noch genauso hinter Jesus? Jesus ging es damals nie um die große Menschenmenge, die um ihn herumstand. Es war ihm egal, ob da 2 oder 2000 Leute standen. Es ging nur um die Bereitschaft der Menschen, seinen Weg mit ihm zu gehen. Und es geht Jesus vor allem auch nicht, was du leistest, wie erfolgreich du im Beruf bist, wie viele Talente du hast, wie sportlich du bist, wie du aussiehst, keine Ahnung. Es geht ihm nur darum, dass du ihn lieb hast und dass du eine Beziehung zu ihm willst. Jesus will dein vollstes Vertrauen und er will vor allem, dass du dich führen lässt von ihm. Er will, dass du Seite an Seite und Herz an Herz mit ihm lebst. Aber was bedeutet Nachfolge jetzt für mich persönlich oder für jeden Einzelnen von euch? Wenn wir in Lukas 9, Vers 23 schauen, dann steht da, dann wandte sich Jesus an alle und sagte, wer mir folgen will, muss dich und seine Wünsche aufgeben, muss Tag für Tag sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Jesus verlangt also, wenn ihr ihm folgen wollt, dass ihr alles von euch aufgeben müsst. Hier steht, muss sich und seine Wünsche aufgeben, euch selbst, alles von euch und jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen. Aber was könnte dieses Kreuz für uns sein? Früher, da stand Kreuz für Leid, Schmerz und vor allem für Tod und es war ein sehr grausames Symbol. Vielleicht können wir uns heute nicht so ganz vorstellen, was damit gemeint ist. Wir leben in einer Welt, wo wir nicht verfolgt werden. Es mangelt uns eigentlich nicht an materiellen Werten oder was weiß ich. Aber es muss auf jeden Fall was sein, was uns irgendwie unangenehm ist. Oder das sind Opfer, die wir bringen müssen. Wir sollen auf Jesus hören, auch wenn es uns Opfer kostet. Wir sollen uns bewusst sein, dass Nachfolge nicht nur heißt, dass wir puren Luxus haben, sondern dass es wirklich auch mal heißen kann, dass wir uns hergeben müssen. Dass wir die Reichtümer, die wir uns auf Erden ansammeln, aufgeben, um Jesus nachzufolgen. Dazu gibt es ein Bild, das ganz gut darstellt. Also, stellt euch mal vor, das sind weltliche Sachen. Weltliche Sachen wie Geld zum Beispiel. Sachen, die ihr euch bindet oder was ihr jetzt Beziehungen oder materielle Dinge. Und ihr persönlich, ihr haltet fest daran. Und es fällt euch schwer, das wegzugeben. Und ihr würdet es gerne behalten. Und hier ist Jesus. Und wenn wir zu Jesus wollen, klar, wir können noch ein Stück nach hier gehen. Aber irgendwann ist dieses Alge ausgelastet. Es ist gespannt. Das war's dann. Und Lukas 9, Vers 23 sagt, wir sollen diese Bindungen komplett loslassen, damit wir zu Jesus gehen können. Und das ist es, was ein Fan von einem Nachfolger unterscheidet. Was tust du? Gibst du Jesus alles hin? Also wirklich alles? Jesus, bestimme mal mein Geld. Jesus, bestimme über alles, was ich habe. In der Woche, da haben wir ein Bild aufgegriffen, hat die Linda erklärt, als sie ihre Andacht gehalten hat. Und es stellt das Herz dar wie ein Haus mit verschiedenen Zimmern. Also, das ist das Herz mit einem Haus und das sind ganz viele Zimmer mit ganz vielen Türen. Was ist, wenn Jesus in ein Zimmer reinkommt und er sieht, wow, hier ist aber ordentlich. Hier fühle ich mich richtig wohl. Und es ist super und ihr sagt, ja Jesus, so schön aufgeräumt. Aber was ist in so ein Zimmer, wo es richtig chaotisch bei dir aussieht, wo es richtig durcheinander ist und du hast lange nicht Staub gewischt und die Möbel sind alle durcheinander geworfen? Gibst du Jesus auch zu diesen Zimmern deine Schlüssel? Oder willst du nicht, dass er da reinkommt? Lässt du ihn überall rein? Die Familie, klar, wieso nicht. Die Gemeinde, Jesus, Gemeinde. Geld. Lassen wir Jesus auch darüber bestimmen, was mit unserem Geld passiert? Oder sagen wir, nee, das wollen wir schon selber regeln. Also, es ist mein Geld und das mache ich so. Arbeit oder Schule, lasst ihr Jesus an euch ran oder wollt ihr es eher auf eigene Faust regeln? Und es sind alles so Zimmer, wo ich überlegen müsst, lasst ihr Jesus da rein oder nicht? Und Jesus will nicht irgendwelche Zimmerschlüssel haben. Genau genommen will er eigentlich den Generalschlüssel haben. Und er will selbst die dunkelste Kammer, die ihr in euch habt, mit seinem Licht durchleuchten. Aber warum ist es eigentlich so, dass ihr Jesus nicht alle Zimmer geben wollt? Ist es euch peinlich? Oder habt ihr Angst davor, dass Jesus was erfährt, was er eigentlich schon weiß? Oder meint ihr einfach nur, ihr könnt es besser? Ich suche mir meine Freunde selber. Ich will bestimmen, wie der Tag läuft. Kyle Idleman, ein sehr bekannter amerikanischer Pastor, der die Initiative Not a Fan eigentlich ins Leben gerufen hat, hat gesagt, wer nicht bereit ist, sein ganzes Leben an Jesus zu geben, ihm alles von sich anzuvertrauen, wird nie das wahre Leben erleben, welches Jesus für uns bereithält. Das heißt, unser ganzes Leben soll an Jesus gegeben werden, damit wir das wahre Leben erfahren können, was er für uns hat. Das heißt nicht, dass wir was tun müssen, dass wir dieses Leben bekommen, sondern dass es uns eigentlich schon zusteht und wir lediglich unser Leben Jesus geben müssen. Dieser Satz hat mich die Woche über sehr begleitet und ist mir sehr wichtig geworden. Und ich habe darüber nachgedacht, wie das eigentlich bei mir aussieht. Und ich habe gemerkt, dass ich nicht alle Schlüssel abgebe und dass es wirklich Kammern gibt, wo Jesus nicht rein kann. Und die ganze Zeit, wo ich wollte, ist Jesus nicht verändert. Und Jesus mein Leben komplett umschmeißt, habe ich gemerkt, dafür muss ich mein Leben wirklich abgeben, damit ich ein neues Leben in ihm leben kann. Das heißt, ich will keine Renovierung in meinem Leben, oder Jesus will nicht mein Leben renovieren, sondern will es abreißen und ganz neu aufbauen. Und das ist das, was ich mir auch nach der Wohnwoche vorgenommen habe, dass ich das auch im Alltag verwirklichen will, dass das nicht dort bleibt, sondern dass ich mir jeden Tag bewusst machen kann, was ist das, woran ich Jesus nicht lasse und warum, und dass ich das letztendlich Jesus abgebe und eben zusammen in unser Zimmer gehen, in dieses Zimmer reingehen und zusammen aufräumen. Und vielleicht geht es dir ja so, wie mir noch vor einer Woche. Du denkst, ich will Jesus so nah sein, dass ich alle Vorteile ausleben kann. Also, wieso nicht? Ich meine, im Alltag, dass du dich gut fühlst, dass du geborgen bist, dass du vielleicht Wunder in deinem Leben erfährst. Aber bist du auch bereit, Jesus so nah zu sein, dass du Opfer bringen musst, dass du eventuell Reichtümer auf Erden aufgeben musst, dass du Sachen, die dein Herz geschlossen hast, loslassen musst, Sachen, die Jesus eigentlich Konkurrenz machen oder einen Platz in deinem Herzen wegnehmen. Wir sehen gleich einen kleinen Filmausschnitt von dem Film, den wir am Sonntag geguckt haben, der auch zu dem Thema sehr gut passt. Und danach wird Jan was zur praktischen Nachfolge erzählen. Und ich will, dass ihr euch mal ein bisschen in diesen Film reinversetzt. Es ist ein bisschen überspitzt, klar. Aber vielleicht könnt ihr euch darin wiederfinden und denkt doch einfach mal drüber nach.
Was soll das Ganze, Natalie?
Die macht mich verrückt. Die ist so gemein zu mir.
Nein, das meine ich nicht. Ich meine, warum bist du eigentlich hier?
Weil du mich darum gebeten hast. Hm?
Angenommen, ich würde mit meiner Familie wegfahren, in Urlaub für einen Monat. Und in der Zeit wohnt ein jung verheiratetes Pärchen im Haus, um auf alles aufzupassen. Meine Frau und ich machen ein Notizbuch zurecht mit allen Informationen, die in unserer Abwesenheit vielleicht nützlich sein könnten. Da steht drin, ja zum Beispiel, wann die Pflanzen Wasser brauchen, was unsere Haustiere benötigen. Da sind Details im Notizbuch, wie der Abfall wird am Donnerstagmorgen abgeholt, Mittwochabend müsst ihr ihn rausstellen. Toilette im Erdgeschoss leckt. Also bitte denkt auch dran, dort unbedingt das Wasser abzustellen. Gehen wir mal davon aus, das Pärchen ist glücklich über das Notizbuch und verspricht uns, sich konsequent daran zu halten. Aber wenn wir dann irgendwann zurückkommen, so nach 30 Tagen, schon bei der Einfahrt auf das Grundstück, sehen wir, wie der Müll leider überall rumfliegt. Da ist wohl was schiefgelaufen. Die Pflanzen sind vertrocknet und die Toilette im Erdgeschoss ist übergelaufen, da ist alles feucht geworden. Und dann sehe ich hinterm Haus nach und muss feststellen, dass alle unsere Haustiere gestorben und begraben sind. Und die beiden kommen auf uns zu, mit dem Notizbuch ganz aufgeregt uns zu sehen. Sagen, wie hilfreich es war, diese Informationen gehabt zu haben. Sie sagen, sie haben alles gut durchgelesen und sie haben sogar diskutiert über das kleine Notizbuch. Ja wirklich, sie haben sich Stellen angestrichen, die ihnen besonders wichtig vorkamen. Sie haben sogar andere Pärchen eingeladen, um gemeinsam in dem Notizbuch zu lesen. Was würde ich denn dem Paar sagen? Ich würde sagen, hinweg von mir, ihr Übeltäter. Richtig? Ich meine, es geht hier nicht darum, ob sie wissen. Es geht um das Tun. Es reicht nicht aus, den Willen Gottes zu kennen. Wir haben danach zu leben. Kommt rein.
Guten Morgen. Ja, es geht weiter. Der Dennis hat uns schon erzählt, wie sich Nachfolger und Fans unterscheiden. Und in dem Film haben wir ja gesehen, dass es nicht darauf ankommt, dass wir alles wissen, wie es geht, sondern dass wir auch handeln. Denn unser Handeln entscheidet und nicht unser Reden entscheidet. Und ich habe eine Bibelstelle gefunden, die ich schon lange immer und immer wieder mir so durch den Kopf gehen lasse. Eigentlich kennt sie schon fast jeder. Und zwar die Geschichte vom barmherzigen Samariter in Lukas 10, 30 bis 37. Und hier in der Geschichte sehen wir, wie ein wahrer Nachfolger handelt. Aber wir fangen erstmal ganz vorne an. Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde er von Wegelagerern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zu der Strecke ist eindeutig zu sagen, keiner geht da lang, weil er gerade Lust drauf hatte. Keiner geht da lang, weil er mal sein Pferd ausreiten wollte. Das war bekannt, dass die Strecke extrem gefährlich war, dass man ein starkes Gefälle hatte und man musste damit rechnen, dass einem etwas passiert. Aber wir können trotzdem sagen, es war eine Alltagssituation, weil da sind immer wieder Menschen lang geritten. Die Geschichte ist nicht am Sonntag passiert, sondern sie ist mitten unter der Woche passiert. Alle Menschen, die da lang reiten, wollten wohin reiten und nicht einfach so zum Spaß. Genau, und dann wurde sie halt da so zusammengeschlagen und lag dann da so in der Ecke rum. Und jetzt kommt, die ersten beiden Menschen, die vorbeikommen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Also es sind beides so extrem fromme Menschen damals gewesen, der eine Priester, der andere Tempeldiener. Und ich finde es krass, dass die nicht einmal vorbeilaufen und so tun, als hätten die es nicht gesehen. Nein, sie machen auch noch einen Bogen, einen offensichtlichen Bogen drum. Also wir können auch sagen, dass sie es gesehen haben, was dort passiert ist. Was wir daraus noch lernen, das ist echt, dass der Mann echt abstoßend gewesen sein muss, wenn man da außen rumlaufen muss. Und es ist ein unangenehmes Gefühl, wäre ein unangenehmes Gefühl gewesen, dem Mann da so zu helfen. Ja, jetzt haben wir zwei Negativbeispiele gesehen. Jetzt kommt das Beispiel, auf das ich eigentlich raus wollte, und zwar der Mann, der gehandelt hat. Und zwar, schließlich kam ein Reisender aus Samaria dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Wir müssen es auch nochmal, wir müssen auch wissen, der Mann hatte auch was vor, ne? Also der ist da nicht so lang geritten und mal gucken, ob da mal wieder einer abgekratzt ist und dem ich mal helfen kann. Nee, der hatte auch was vor. Der Mann hat das Leid gesehen, was da war. Und warum es auch mit? Okay, er hat es als erstes gesehen, was passiert ist. Dann hat er gefühlt, er hatte Mitleid mit ihm. Und als drittes hat er gehandelt. Der Mann hat nicht gedacht, der ist selbst dran schuld, wenn er hier alleine lang reitet, ohne Schutz. Es ist seine Schuld, dass es passiert. Er hat nicht gedacht, ich habe keine Zeit, da wartet das Meeting mit 30 Millionen auf mich. Es kommen bestimmt auch noch andere Menschen, die ihm helfen werden. Oder, weil ich meine, die hatten ja nicht so ein besonders gutes Verhältnis, der da am Boden lag und der vorbeigeritten ist, also diese beiden Gesellschaftsgruppen. Es ist ja eigentlich nicht einer von meinen Leuten, die da liegen. Also es kann sich ja ruhig einer von denen darum kümmern. Der hat genug Freunde. Aber dann toppt er das Ganze eigentlich noch. Und zwar, er hilft ihm nicht einfach nur so und verbindet den, sondern dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus, versorgte ihn mit allem Nötigen. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Wir sehen, dass der Samariter nachhaltig handelt. Der hilft, also der bringt sein Projekt zu Ende. Es ist nicht einfach so, dass er den da mal abgibt oder so und dann sollen die mal gucken, was die mit dem machen. Nein, der schließt sein Projekt ab, bis es fertig ist. Und der hilft. Er hilft so weit, wie er kann, aber auch so weit, dass das Projekt abgeschlossen ist. Er sorgt dafür, dass der Verletzte am Ende wieder gesund nach Hause gehen kann. Und am Ende, der 4. Schritt, zieht er weiter und lebt seinen Alltag einfach ganz normal weiter. Da habe ich mal eine ganz ehrliche Frage an euch. Was denkt ihr, wer ihr seid? Seid ihr Nummer 1 oder Nummer 2, die vorbeigegangen sind? Oder Nummer 3, die dem geholfen haben? Es geht nicht darum, was wir gerne sein würden, sondern das, wie wir auch gehandelt hätten. Und ich will das mal ein bisschen aktiv jetzt sehen, also Handzeichen. Wer ist für... Ja, was? Also, wer ist für 1 und 2? Okay. Wer ist für Nummer 3? Gut. Mal gucken, ob die letzten... Wer war nochmal Nummer 3? wie wäre es beides? Ja, okay, da gibt es natürlich auch, kann man wieder unterscheiden und so, ja. Aber, warte mal, Caro. Okay. Die, die jetzt noch drei hatten, stellt euch vor, 22. Dezember, Darmstadt, die Geschenke haben noch 20 Minuten offen, du brauchst noch Weihnachtsgeschenke. Nicht für irgendjemanden, sondern für deine Ehefrau oder für deinen Ehemann. Und du kannst es einfach nicht leisten, dem nichts zu schenken oder der nichts zu schenken. Und du brauchst noch deine Geschenke. Und dann sitzt da so ein Typ an der Straße. Aber nicht irgend so ein Typ. Nein, der Typ gehört zu der schlimmsten Gang in Darmstadt. Die Gang, die dein Haus besprüht hat. Und es sieht so aus, als hätte er sich mal wieder geprügelt. Und weil er wieder irgendwas riskiert hat. Aber es ist ersichtlich, dass er friert und dass er Hilfe braucht. So, jetzt will ich nochmal Handzeichen sehen. Also wer würde da vorbeigehen und einen Bogen drumherum machen und so tun, als hätte man es nicht gesehen? Und oder wer würde stehen bleiben? Also 1 und 2? Und die Nummer 3? Okay. Dann will ich euch mal eine Geschichte von mir erzählen. Am Dienstag, da hatte ich Fahrschulprüfung. Ich habe bestanden, damit keiner jetzt darüber rätselt, was passiert ist. Aber das wollte ich eigentlich nicht erzählen, sondern ich hatte die Geschichte schon so im Hinterkopf und wir sind extra früher aufgestanden, haben nochmal gebetet und so und dann bin ich hier los zur Bushaltestelle gelaufen. Und da habe ich so gedacht, oh Mann, ey, wenn da jetzt einer so am Boden liegt, Mann, was soll ich denn dann machen? Ich meine, aber ich kann es auch nicht bringen, einfach so dran vorbeizugehen, weil ich kann da nicht dann am Sonntag erzählen, dass man da ja helfen soll und dann einfach so dran vorbeizugehen. Also ich war kurz davor zu beten, dass da keiner liegt, ja. Ich habe es dann doch glücklich zur Bushaltestelle geschafft, ohne jemanden zu treffen. Und auch von der Bushaltestelle wieder zur Fahrschule. Aber ich glaube, der Samariter hätte seine Fahrschulprüfung sausen lassen und hätte denen da geholfen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was unterscheidet die Nummer 1 und 2 von den Nummern 3ern? Also, ja, die vorbeigelaufen sind und den von dem Samariter. Als erstes ist es natürlich schon mal dieses Herz, dass der da Mitleid fühlt, also dass er Mitleid hat. Aber ich glaube auch, wenn ich da so vorbeigelaufen wäre, ich hätte schon Mitleid mit dem gehabt. So schlimm bin ich jetzt auch nicht drauf. Obwohl, manchmal hätten mich auch Situationen kalt gelassen, wenn es jemand gewesen wäre, den ich überhaupt nicht hätte gut leiden können. Da hätte ich auch gedacht, naja, bleib mal liegen jetzt, hast du schon verdient. Ja, ist so. Aber, jetzt will ich euch mal was zeigen. Weil ich glaube nämlich, dass es mehr ist, als es wie die richtigen Gefühle zur richtigen Zeit haben. Ich glaube, dass der da lang gelaufen ist und der hat es gesehen da. Und sein Herz hat geschlagen und der hat gedacht, Mann, ich muss dem helfen, der ist so arm dran. Aber dann kamen seine Gedanken, oh Mann, ich habe einen Termin, dem du helfe ich schon erst recht nicht. Der hat es verdient, so ungefähr und so. Aber der Samariter hat ja geholfen. Also was ist jetzt da passiert? Und ich glaube, der Samariter hat sein Ego sterben lassen. Er hat sein Ego hier liegen lassen und konnte dann da hingehen. Wenn wir über praktische Nächstenliebe reden, geht es nicht so darum, dass wir ein Gefühl haben, dass wir mit dem anderen mitfühlen, weil Gefühle haben viele. Aber es geht auch darum, dass hier was passiert. Und deswegen, wir haben in der WoWo, das hat sich so langsam entwickelt, und das ist auch im Film, müssen wir uns selbst sterben. Und deswegen habe ich das Kreuz da in der Mitte. Ja, ich will das nochmal zeigen. Also das machen wir mal so, ich meine, das war auch der Tag der Fahrschulprüfung, wie in so einem Abbiegeding. Also ich will natürlich eigentlich geradeaus. Mein Ego zieht mich auf volle Kanne geradeaus. Ich will irgendwo hin, ich will was erreichen. Mein Riesenjob wartet. Ich meine, wenn wir jetzt nicht so geldgeilig sind, dann kann es auch irgendwas anderes sein, wo wir unbedingt hinwollen. Aber mein Herz zieht nach rechts jetzt. Aber mein Ego ist immer noch stärker. Wenn du nach rechts abbiegen willst und dem Mann helfen willst, musst du zuerst dich selbst sterben. Dein Ego muss sterben. Ja, was heißt jetzt sich selbst sterben? Sich selbst sterben bedeutet sich selbst verleugnen. Das heißt, dass wir nicht mehr das tun wollen, was wir eigentlich tun, sondern das, was derjenige, der da liegt, was der braucht. Sich selbst sterben heißt, nicht so handeln, wie du immer handelst. Also wir haben in der WoWo dann immer diesen Spruch gehabt, oh, ich habe mich gerade selbst gestorben. Weil wir ehrlich gemerkt haben, dass wir manche Mechanismen haben, dass wenn wir streiten, also wir haben die gestritten, aber ehrlich nicht. Wenn wir streiten, dass wir uns dann manchmal zurückziehen und sagen, nee, komm du erstmal aus deinem Häuschen raus jetzt bin ich erstmal beleidigt oder so. Dass wir in so Handlungsmustern drin sind. Und sich selbst sterben, sein Ego zu verleugnen, heißt auch, dass wir diese Handlungsmuster aufgeben. Und das sich selbst sterben, das ist eine bewusste Entscheidung, das ist nichts, das macht keinen von uns Spaß. Aber diese bewusste Entscheidung, dieses sich selbst sterben, das ist auch für jeden unterschiedlich. Also wir hatten hier mal so eine Situation, da wollten die irgendein Spiel spielen und ich hätte voll gerne mitgespielt. Und ich habe gesagt, seht ihr, jetzt muss ich selbst sterben, weil ich muss noch die Andacht vorbereiten. Der Peter, der war da ganz anders. Der hatte nämlich keinen Bock mitzuspielen. Hat er gesagt, jetzt siehst du, ich muss mich selbst sterben und spiele jetzt mit. Also seht ihr, das, was am Ende dabei rauskommt, das ist komplett unterschiedlich. Aber wir haben uns beide selbst gestorben und das ist das, wo es drauf ankommt. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo uns das nicht so einfach fällt, wo uns die bewusste Entscheidung richtig, richtig schwer fällt. Und da haben wir in der Wohnwoche ja mehrere Dinge uns mitgenommen, haben wir hier gehört. Das erste Mal, das ist so ein Bibelvers. Kommt der jetzt? Ach so, nee, nochmal zur Verdeutlichung. Nächstenliebe, nee, wird erst dann praktisch, wenn du dich selbst gestorben hast. Genau, und das ist nicht immer ganz so einfach und deswegen habe ich jetzt ein paar Sachen, die uns oder die mir weitergeholfen haben, sich einfacher selbst zu sterben. Da gibt es die Bibelstelle. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Uns gibt Jesus den Auftrag, unsere Mitmenschen zu lieben. Wir haben den Auftrag bekommen, hier zu lieben. Wir haben den Auftrag bekommen, die Menschen zu lieben, die uns nicht lieben. Da gibt es so einen Bibelvers, die lieben, die dich auch lieben, das kann ja jeder. Aber du machst den Unterschied, indem du die liebst, die du nicht liebst. Indem du die liebst, die eigentlich dir irgendwas Blödes angetan haben. Unser Auftraggeber ist Jesus. Und ich stelle mir das immer so vor, wie wenn man jetzt in so einem guten Agentenfilm war, du wirst irgendwo hingeschickt in ein Land und du hast eine Mission. Und das ist dein Nächster zu lieben. Und du wirst auch von Jesus bezahlt, im übertragenen Sinne, dass du deine Menschen da liebst. Weil ganz oft erleben wir das, da will ich euch auch eine Geschichte erzählen. Da war ich im Hauptbahnhof, ich war so super motivierter Christ, sagen wir mal so. Und ich wollte eigentlich gerade auf die Arbeit fahren und dann kam so eine Frau an und sagt, oh, ich habe Hunger und so, kannst du mir was geben? Da habe ich gesagt, ja, ich habe noch ein Pausenbrot für dich, kann ich dir gerne geben. Und dann die noch so, oh ja, sagt der Herr wird es dir danken und so weiter, ne? Ich so, boah, alles richtig gemacht, Mann, endlich mal gut gehandelt. Ja, dann holt die Frau ihren Sack raus, tut es zu 50 anderen Broten dazu und fragt, ob sie meine Nute haben kann. Und dann sag ich so, du hattest Hunger, ja, ess doch was jetzt und so. Und dann wollte ihr auch noch mein Geld haben. Und dann habe ich nur so im Nachhinein gedacht, sag mal, was soll das eigentlich hier? Die nutzt mich ja voll aus, also die lügt mich ja an. Und was soll das eigentlich? Aber seitdem ich weiß, dass Jesus mein Auftraggeber ist, dann interessiert es mich nicht mehr eigentlich, wie die Frau darauf reagiert. Weil Jesus gibt mir den Auftrag, die Bedürftigen zu lieben. Oder eigentlich jeden Nächsten zu lieben. Und er hat es nicht getan, den Auftrag haben wir nicht bekommen, dass wir von denen bezahlt werden. Dass wir bezahlt werden mit freundlichen Blicken oder dass sie uns über alles dankbar sind, dass sie uns auch lieben, weil wir sowas Tolles gemacht haben. Nee, unser Auftrag ist, die Menschen hier zu lieben. Und wir müssen verstehen, dass Jesus dafür uns den Lohn gibt und nicht die Menschen, die wir da lieben. Weil ganz oft kommen wir dann in so Phasen rein, wo wir sagen, boah, die Menschen sind alle so undankbar, ich liebe den jetzt schon seit 3 Jahren und noch nie hat er irgendwas zurückgebracht. Ja und, der muss auch nichts zurückbringen, weil das ist sein Job, den zu lieben. Du wirst von Jesus dafür entlohnt. Da hat er eigentlich überhaupt nichts damit zu tun. Was erwartest du, wenn du andere liebst? Du sollst überhaupt nichts erwarten. Du sollst einfach nur deinen Job machen, deine Mission erfüllen. Und dann gibt es noch einen Bibelvers. Dann wird der König antworten, ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Es ist nicht nur, Jesus ist nicht nur der Auftraggeber und der uns entlohnt dafür. Nein, Jesus ist auch der Empfänger, was wir tun. Wenn wir uns das nochmal vergegenwärtigen, dass wir eigentlich da gar nicht dem helfen, der da eigentlich wirklich ist, sondern dass wir da mit Jesus in Berührung kommen, dann kann es uns vielleicht auch weiterhelfen. Und dann habe ich noch ein Bild. Und das ist dieser Pfeil. Der Pfeil fängt an mit der Tat. Wir haben gesagt, oder ich habe gesagt, sich selbst sterben ist eine bewusste Entscheidung. Und es fängt in den ganz, 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 ganz kleinen Dingen an. Und dass es immer einfacher wird, das kann man trainieren. Und das kann man langsam immer lernen. Das fängt an mit der Tat. Dann wird es zur regelmäßigen Tat, sich selbst zu sterben. Und dann wird es zur Gewohnheit. Und wenn es zur Gewohnheit geworden ist, dann haben wir so ein Herz, was handeln würde wie der Samariter. Ja, ich will jetzt zum Schluss kommen. Unser Ziel ist, wenn wir noch nicht Nummer 3 sind, Nummer 3 zu werden. Unser Ziel ist es, wie ein Samariter zu werden. Unser Alltag ganz normal zu leben, von A nach B zu gehen. Dabei aber die Situation sehen. Dann unser Ego zu sterben. Ja, unser Ego einfach auf der Strecke lassen, nicht mehr das tun, was wir selbst tun wollen und dann handeln. Und nicht nur einfach ein bisschen handeln, sondern Projekt abschließen, Verantwortung übergeben und dann weiterziehen. Ich möchte noch beten am Ende. Vater, ich möchte danken dafür, dass du uns so eine Geschichte gegeben hast, wo wir so viel sehen können, wie Nächstenliebe praktisch funktioniert. Ich möchte dich bitten, dass wir jeden Tag ein Stückchen mehr uns selbst sterben dürfen, dass wir jeden Tag uns diesem Herz ein Stückchen näher kommen, dass wir irgendwann vielleicht auch so handeln wie der Samariter, dass wir dahin kommen, dass wir genauso ein Herz haben wie auch der Samariter. Amen.